Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Schöne Grüße aus Berlin und aus Jan?
Aus Dötlingen in der Nähe von Bremen.
In der Nähe von Bremen.
Eigentlich sitzen wir in Oldenburg, aber wie man sieht, sitze ich heute hier im Homeoffice. In Oldenburg haben wir nicht so schöne Holzwände.
Okay, genau. Wir möchten heute beide diskutieren und vielleicht sogar uns ein wenig streiten über das Thema Marketingautomatisierung, aber aus einer ganz speziellen Perspektive, nämlich wie der Titel schon andeutet, den Algorithmen-Amok. Sprich, die Frage, inwiefern Marketingautomatisierung auch zu Fehlsteuerungen führen kann, unter welchen Umständen und inwiefern man als Unternehmen, als werbungtreibendes Unternehmen sich sozusagen gegen diese Fehlsteuerung wappnen oder wehren kann. Und Jan, du hast, wenn ich das richtig sehe, auch ein paar Folien vorbereitet, die wir parallel nutzen können. Und ich glaube, wir haben gleich ein kleines Intro, wo man vielleicht schon eine Ahnung hat, was Algorithmen Amok bedeuten könnte, auch wenn dort vielleicht das Risiko noch relativ gering ist. Jan, wenn du mal auf die entsprechende Folie gehst, das ist aus aktuellem Anlass. Da hat man mich nämlich gegendert. Da hat die Marketingbörse aus mir die...
Jan, das ist progressiv und kein Fehler, das soll so.
Ja, wahrscheinlich soll das so und ist das ein Zeichen von Diversität und Progressivität. Ich habe das jetzt auch nur als amüsant empfunden, aber das ist schon mal sozusagen ein kleines Intro in die Tücken und darin zeigen oder damit zeigen, dass der Teufel hier im Detail liegt, dass man eben schnell mal eine Geschlechtsumwandlung zumindest in digitaler Form erfahren kann. Manche nehmen das mit Humor, andere sind dann vielleicht verkratzt, ist die Frage der Kundenbeziehung. Ich fand das natürlich für unser Thema hier super passend, dass entweder hier ein Algorithmus amok gelaufen ist oder jemand schlicht und einfach einen kleinen Flüchtigkeitsfehler gemacht hat. Aber ganz im Ernst, meine Frage, Jan, ist die, wenn wir über Marketing Automation sprechen, da kann ich mir doch nur vorstellen, also ich bin seit Mitte der 90er im digitalen Marketing aktiv, du bist ja auch schon ziemlich lange aktiv, da kann ich mir doch nur vorstellen, dass, ja, Marketing Automation einfach eine Steigerung von Geschwindigkeit und eine Steigerung von Effizienz bedeutet, also viele Vorteile bringt. Mit deiner Erfahrung, du kannst ja noch mal kurz zu deiner Person etwas sagen, warum ist das vielleicht nicht so oder was spricht aus deiner Sicht dagegen? Wo könnten Risiken liegen? Vielleicht hast du da ja auch das eine oder andere Beispiel.
Die Frage ist natürlich, was bedeutet Marketing Automation? Was automatisiert man? Wenn Marketing Automation bedeutet, wir schaffen eine einheitliche Datengrundlage, bei der Mediaanalysen, Reichweitenschätzungen, Nachfrageprognosen, AB-Tests etc. in der Datenanalyse und in der Datenerhebung automatisiert werden, dann schafft das in der Tat gewaltig Effizienz und dann schafft das auch in der Tat gewaltig Geschwindigkeitsvorsprung. Das ist auch mein Blick, unser Blick darauf mit Hase und Igel. Wir sind ja kein Vermarkter. Wir sind auch keine Agentur, die Programmatic-Kampagnen entwirft oder ausspielt, sondern wir sind quasi der Data-Schiedsrichter, der einerseits entsprechend Datengrundlagen schafft, damit man überhaupt automatisieren kann. Denn wenn man da Bullshit reinschmeißt an Daten, dann kommt auch nach hinten raus Bullshit. Da kann man aber nicht die Algorithmen dann dafür an die Wand stellen, sondern das ist dann eher das Problem vor dem Rechner. Auf der anderen Seite bewerten wir entsprechende Kampagnen KI-gestützt mit unserer Software und in Beratungsprojekten und sehen damit mehr oder weniger in Echtzeit, läuft das in die richtige Richtung oder läuft das nicht in die richtige Richtung. Da ist der entscheidende Zusammenhang aus meiner Sicht im Zusammenspiel mit dem Menschen, wenn wir über Marketing Automation reden, haben wir die Erwartung, dass wir wirklich die gesamte Kette automatisieren von wo schalte ich, wann schalte ich, welches Werbemittel schalte ich, wie optimiere ich das? Und ich muss als Marketingmanager eigentlich gar nichts mehr machen, außer den richtigen Algorithmus auswählen. Das bringt einige Tücken, wie wir es uns gleich live von den Farben mal ein paar Beispielen angucken können. Wenn die Erwartung ist, um in Fußballmetapher zu gehen, die Algorithmen legen mir den Ball auf den Elfmeterpunkt, aber Anlauf und Schuss muss ich schon selber machen. Dabei kriege ich vielleicht irgendwie mit meiner Datenbrille die perfekte Laufstrecke eingeblendet und die Wahrscheinlichkeit, ob der Torwart nach links oder nach rechts springt, aber ich schieße. Und dann merke ich auch, wenn der Torwart vielleicht im Tor gerade umgefallen ist, eingeschlafen ist oder sich in einen Hund verwandelt hat, dass hier irgendwas nicht stimmt, anstatt einfach blindwütig durchzuziehen. Das ist der eigentliche Punkt aller Themen, Fehler, Stolperstricke, über die wir heute gemeinsam kreisen werden. Aber Christian, schön, dass du seit 95 dabei bist, aber was hast du eigentlich damit zu tun, mit dem ganzen lustigen Thema Automation?
um die Fußballmetapher aufzunehmen, du sagtest, ihr seid sozusagen die Schiedsrichter am Rand. Uns geht es ganz ähnlich. Wir versuchen Unternehmen dabei zu unterstützen, dass sie sozusagen risikofrei oder risikoarm durch die Automatisierung kommen, beziehungsweise wir unterstützen sie darin, die richtigen Entscheidungen im Zuge einer Automatisierung zu treffen, sei es auf organisatorischer Ebene, auf Ebene von Know-how für die Mitarbeiter, Tool-Entscheidungen. Und ganz, ganz wichtig, Kennzahlen und Steuerungssysteme, um eben das, was du gerade sagtest, dann auch leisten zu können, also festzustellen, ob der Torwart eingeschlafen ist oder sich in, ich weiß nicht, ob du sagtest Hut oder Huhn, wie auch immer, in etwas anderes verwandelt hat. Das klingt ziemlich banal, ist es aber tatsächlich nicht. Ja, und da haben wir große Freude dran und unterstützen da diverse Unternehmen.
Und, das heißt, wir haben also quasi einen Trainer und einen Schiedsrichter.
Ja, dann haben wir einen Trainer und einen Schiedsrichter für das, was da auf dem Spielfeld passiert, mit entsprechend unterschiedlicher, aber auch längerer Erfahrung.
Aber lass Trainer uns doch, und Schiedsrichter haben übrigens, um das kurz vorweg zu schicken, ja, zusammen hier zu dem Thema, zu dem wir auch heute diskutieren, so einen kleinen Übersichtsbeitrag gerade in der Absatzwirtschaft. Der Klaus Janke von der Absatzwirtschaft hatte mit uns ein längeres Gespräch geführt und auch auf einige der Beispiele geschaut, die wir heute vorstellen, auf einige, die wir heute nicht vorstellen. Wir haben auch heute welche, auf die er nicht geschaut hat. Das Thema ist aber das gleiche und der Artikel ist recht launig. Ich finde das Bild hier grandios, was er dafür gewählt hat. So hätten wir das heute eigentlich auch überschreiben können. Wir wollten nur nicht der Absatzwirtschaft ihre Headline klauen. Dürfen wir den zur Verfügung stellen?
Genau, das wird so sein, dass für genau diesen Roundtable hier es einen Download gibt, zweifaltig, nämlich einerseits diesen Artikel als Essenz dessen, was wir hier heute besprechen, und zum anderen die Folien, die wir zeigen werden. Und der Download wird von der Marketingbörse dann bereitgestellt, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar schon während des Roundtables, so innerhalb der letzten 10 Minuten. Scheint das dann für die Teilnehmer bereitzustehen. Also wir haben das auf jeden Fall bereitgestellt und dann muss nur noch weitergegeben werden.
Jetzt so, aber dafür sind die Leute doch nicht hier, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, so, genug der Vorrede. Nochmal zurück zu der Eingangsthese, Automatisierung ist positiv, sie hilft und unterstützt massenhaft, schnell, effizient und vielleicht sogar effektiv digitales Marketing nach vorne zu treiben. Und du hattest dort schon Skepsis geäußert. Du hast gerade geschildert, was alles sozusagen passieren muss, damit es so ist, wie ich es gerade vermutet habe oder wie ich es proklamiert habe, nämlich schnell, massenhaft, effizient. Und aus der Praxis kennst du aber Beispiele, wo es vermeintlich genauso läuft, wo es tatsächlich aber anders lief. Kannst du uns da vielleicht mal einen ersten Einblick geben?
Sehr gerne. Also da haben wir gleich mehrere bei. Der erste ist insofern spannend, als er auf ein Lieblingsthema von mir geht, nämlich die Idee, dass man Placements und Creative doch gut automatisieren kann, weil diese tolle KI, der wir ja durchaus auch bei Hase und Igel selber mit Leidenschaft frönen, das gut könnte. Und das kann sie vielleicht sogar, aber sie hat ihre eigenen Ideen dazu. In diesem Fall sind die Ideen recht exotisch, lustig. Wir haben hier ein Unternehmen aus dem Kfz-Gewerbe, also Autowerkstätten. Der hat im großen Umfang Performance-Marketing geschaltet und sich darauf, auf diese Prämisse verlassen, die ganzen DSPs, aber im Grunde inzwischen selbst irgendwie in Google Ads, die sagen einem alle, schmeiß deine Module rein ich baue dir daraus das perfekte Werbemittel. Gib mir einfach ganz viele verschiedene Slogans, gib mir verschiedene Bilder, sag mir, welche Zielgruppe du erreichen willst. Ich packe daraus aus den Modulen das Banner richtig zusammen oder auch die Suchanzeige richtig zusammen, teilweise sogar ein Long-Content richtig zusammen und spiele den im optimalen Placement aus. In dem Fall kam, um vorwegzugreifen, raus, dass der Großteil des Budgets bei Tinder und in etwas erotisch angehauchte Browser-Games geschaltet wurde, mit Slogans wie "leckt ihr Auto" oder "untenrum feucht" oder so, was durchaus in den Modulen auch drin war, aber da hatte einfach beim Kunden auch niemand dran gedacht, dass ölfeucht im Auto irgendwie auf Tinder geschaltet werden könnte, sonst wäre vielleicht auch vorher schon bei dem Befüllen dieses modularen Baukastens aufgefallen, dass das auch anders ankommen kann.
Also um im Autosprech zu bleiben, da fehlten die Leitplanken.
Ja, da fehlten die Leitplanken, also definitiv Learning 1, wenn man der Meinung ist, es soll ein Algorithmus aus dem Baukasten Werbemittel zusammenstellen, unbedingt vorher alle vorher bitte manuell durchprüfen, was es an Kombinationen gibt und ob da irgendwelche bei sind, die man mit seiner Marke einfach nicht haben möchte. Das Problem war ja aber hier nicht nur im Werbemittel, das war vor allem die Schaltung. Wieso kam die Werbeplattform auf die Idee, bei Tinder und in etwas schlüpfrigen Games in erster Linie zu schalten? Das lag ganz einfach daran, dass man traumhafte Klickraten hatte. Also Click-Through-Rates von 10%, fast 10% im Display. Sowas gibt's kaum. Da wäre einem alten Hasen vielleicht auch aufgefallen, dass es irgendwie zu schön, zu gut, um wahr zu sein. Der Algorithmus, der hat einfach seine Leckerli gekriegt, weil er darauf angesetzt wurde, hol mir zu günstigen Kontaktpreisen möglichst viel Klicks. Da hat er ganz viele Klicks gekriegt, zu recht günstigen Preisen. Das Doofe ist nur, dass diese Klicks wirklich fast alle, also wir reden hier von sehr, sehr vielen Klicks und von einer dreistelligen Zahl an Usern, die nicht gebounced sind, fast alle sofort gebounced sind. Wir haben dann untersucht, woran das lag. Und das war die Kombination aus Schaltung. Werbemittel war für die Marke nicht toll, von wegen leckt ihr Auto, aber von wegen aus Schaltung. Und Format, weil auch das Format ja bei vielen responsiven Anzeigen, bei vielen Baukastensystemen flexibel ist. Was besonders gut funktioniert hat, war in entsprechenden Apps wie Tinder und in Browser-Games Vollflächen und Interstitials. Wieso haben die so gut funktioniert? Weil die Leute den Scheiß von ihrem Bildschirm wegkriegen wollten. Die haben alle geklickt aus Versehen bei dem Gefühl, das Ad wegzukriegen und keiner wollte sich danach eigentlich diese Seite angucken. Damit auf den ersten Blick, Upper Funnel, super, riesen Click-Through-Rate, sehr niedrige Cost per Click, traumhafte Werte. Doof nur, dass es keine Conversions gab oder fast keine und dass damit der Conversion-Cost gewaltig nach oben gegangen ist. Das ist also aber erst aufgefallen, als massive Beiträge verbrannt waren, weil vorher ja immer nur die Lead-KPI super aussahen.
Ja, nochmal zum Verständnis. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen betrügerischen Vorgehen. Könnte ja auch sein, dass Click-Fraud irgendwie eine Rolle gespielt hat, aber das ist nicht der Fall. Sondern hier hat der Algorithmus, die vermeintlich künstliche Intelligenz, hat sich dafür entschieden, in Umfeldern, in dem Fall Tinder, vollflächige Unterbrecherwerbung zu schalten, die die Nutzer einfach nur genervt hat, gestört hat. Und sie haben versucht, sie wegzuklicken und das führte aber zu Fehlklicks und die haben die Klickrate hochgetrieben, was wiederum den Algorithmus dazu gebrachte, dass er sagte, super, ich bin auf Klickrate programmiert im wahrsten Sinne des Wortes, ich mache mehr davon. Ist das richtig zusammengefasst?
Absolut. Und da ist eben dann auch diese Kontrollmetrik Klickrate in die falsche Richtung gelaufen. Wenn man sein Werbemittel kontrollieren kann, ich schalte, was weiß ich, SEA oder irgendwelche Medium Rectangles, da kann ich einschätzen, was ist eine gute Klickrate und kann sagen, wenn ich hier Mindestkriterien für eine CTR vorgebe, habe ich auch im Upper Funnel Qualität. Also nur auf Klicks zu optimieren, das tun immer noch erschreckt viele, trotzdem wissen die meisten, das ist eigentlich eine doofe Idee. Deswegen wird dann gerne nicht nur ein Preis vorgegeben für ein TKP oder ein Cost per Klick, sondern als Sicherheitsmetrik, wir wollen eine gute Click-Through-Rate, weil die Vermutung ist, das bedeutet Relevanz. Wenn mehr Leute die Anzeige gesehen haben, klicken, dann wird es für die auch relevant sein, dann haben wir eine gewisse Kontrolle, dass die Klicks eine Wertigkeit haben. Das funktioniert aber eben nicht bei sowas wie Interstitials. Es funktioniert generell nicht gut in Apps, weil dort einfach gerade vollflächige Anzeigen oft auch aus Versehen geklickt werden oder nur geklickt werden, damit man sie endlich los ist. Also ist die Click-Through-Rate dort keine vernünftige Kontrollmetrik.
Wann ist denn überhaupt die Click-Through-Rate vernünftige Kontrollmetrik? Weil auch das ist ein Thema, das kenne ich zumindest schon aus den 90ern, dass Click-Throughs häufig nicht clever sind. Hier hat sich jetzt ganz klar gezeigt, dass sie vor allem dann nicht clever sind, wenn ich meinen Algorithmus darauf noch steuere und sozusagen auch noch darauf trainiere oder dressiere. Völlig klar. Aber gibt es Situationen, wo du denkst, dass eine Click-Through-Rate überhaupt eine sinnvolle Metrik oder Kennzahl sind?
Also wenn wir reines Content-Marketing haben, was da sind die Möglichkeiten ja geringer. Wir haben in der Regel keine wirkliche Lower-Funnel-Metrik, die wir hart digital messen können, im Sinne von Anfragen, Newsletter-Abonnements, Warenkörben. Da ist eine Click-Through-Rate als so eine Upper- bis gerade vielleicht Mid-Funnel-Metrik immerhin eine Möglichkeit zu sagen, war das für die Leute hinreichend relevant. Auch da muss man es aber zusammenführen, zumindest mit Mid-Funnel-Metriken wie Bounce-Rates. Haben die Leute den Content überhaupt gelesen, auf die sie kamen? Und steuern sollte man meiner Meinung nach, und ich weiß, da renne ich auch bei dir offene Türen mit ein, immer möglichst tief aus dem Funnel. Also würde ich da auch mehr steuern mit den Bounce-Rates oder den nicht gebouncten Besuchern als mit einer Click-Through-Rate. Aber da kann es ja noch Sinn machen, wenn ich mein Werbemittel kontrolliere. Wenn ich eben in eine Native Ad im Fokus oder im Spiegel schalte oder wenn ich Google Ads irgendwo schalte mit einer klassischen Suchanzeige, da weiß ich, wie viele Besucher in der Regel aus Versehen klicken und das ist kein riesenhoher Anteil. Das kann ich für jedes Werbemittel ja berechnen aus Erfahrungswerten und aus Benchmarks. Wenn ich aber vorher gar nicht weiß, wie das Werbemittel aussieht, wenn ich gar nicht weiß, was für ein Format geschaltet wird, weil ich einen riesen Baukasten habe und sage, das soll die Plattform optimieren, dann kann ich auch keine Erfahrungswerte ansetzen, ab welchen Click-Through-Rates oder Bounce-Rates ich skeptisch werde, weil die natürlich, das weiß wahrscheinlich auch jeder hier im Teilnehmerkreis, sich massiv unterscheiden, je nachdem, ob ich eine SEA-Ad habe, ob ich ein Interstitial habe, ob ich einen Skyscraper habe. Da kriege ich nicht dieselben Werte, also kann ich auch nicht von vornherein sagen, was erwarte ich denn als eine Kombination zum Beispiel von Click-Through-Rate und Bounce-Rate.
Gut, und in dem Fall hier war letztendlich die äußerst hohe Click-Through-Rate auffällig und dann hat man sozusagen die Kampagne auf die Hebebühne gepackt und mal eine Inspektion gemacht und festgestellt, oha, das geht komplett in die falsche Richtung.
Ehrlich gesagt, wäre es schön gewesen, wenn es so gewesen wäre. Die Click-Through-Rate haben sich tatsächlich viele Leute auch bei Klient und Agentur erstmal gefreut, weil der Blick nur auf irgendwelche Optimierungs-Dashboards war und da die KPI super aussahen. Das Problem war eher, dass der Vertrieb sich gemeldet hat und gesagt, sag mal, ihr schaltet doch gerade irgendwie Werbung. Die sagen, ja, da stecken wir ordentlich Geld rein. Ja, bei uns passiert aber gar nichts mehr. Vorher hatten wir Anfragen, jetzt kommt keiner mehr irgendwie in die Werkstatt, da kommen keine Terminvereinbarungen. Und das war dann der Punkt zu sagen, okay, irgendwas funktioniert hier nicht, so finde den Fehler.
Ja gut, das ist ein spannender Punkt. Stichwort Vertrieb wundert sich zu Recht. Marketing denkt, sie machen alles richtig und werden vom Vertrieb darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, weil beim Vertrieb hinten nichts ankommt. Dem kann man doch dadurch begegnen, um jetzt mal sozusagen auch in die Lösungsrichtung zu schauen, dass man von vornherein sagt, nee, Klick ist für uns hier nicht die Metrik, nach der wir steuern wollen. Wir machen das nach Leads. Hier ging es ja offenbar um Werkstatttermine, das heißt, das wären dann ja im Grunde tatsächlich Terminvereinbarungen und dann wäre der Vertrieb doch happy und die Kampagne dürfte doch auch ohne Risiko und ohne Gefahr laufen, wenn ich auf Leads steuere. Oder gibt es da auch Erfahrungen, dass auch eine Steuerung nach Leads irgendwie in die falsche Richtung gehen kann?
Also grundsätzlich ist natürlich immer Leads nochmal tiefer im Funnel als Click, also macht mehr Sinn, auf Leads als auf Klicks zu steuern. Das geht bei vielen Unternehmen, die jetzt mit externen Partnern arbeiten oder mit Franchise-Nehmern oft nicht gut, weil sie die Lead-Daten von den Franchise-Nehmern oder in den einzelnen Filialen gar nicht rechtzeitig kriegen. Hier auch, wenn man das im Griff hat, ist es natürlich besser. Eine Lebensversicherung ist trotzdem nicht. Da können wir auch ein Lied von singen. In dem Fall können wir das Lied sogar gemeinsam singen, weil wir da auch zusammen dran gearbeitet haben. Leads sind nicht immer gut. Jeder freut sich theoretisch über ein Lead, wenn der Lead einem Kunden bringt, die unterdeckend sind, mit denen man Geld verliert. dann hätte man auf den Lead gerne verzichtet. Und da haben wir einige große Kampagnen gesehen, in verschiedenen Umfeldern, hier bei einem Leasing-Anbieter, einem großen, bei denen eben wirklich versucht wird, alles richtig zu machen. Wir gehen wirklich mit klaren KPI in Real-Time-Bidding für feste Bildtextkombinationen mit einer guten Agentur bei, die auch die Kontrolle darüber hat, dass das brandkonform ist. Wir haben vernünftige Lead-Formulare mit einem Pixel, der das richtig schön auch über die verschiedenen Zuführungskanäle trackt. Und wir optimieren die ganze Kampagne auf Leads, auf Conversions mit einem Sekundärziel. Wir wollen die möglichst günstig haben. Wir sammeln Leads ein, wie blöd, also in rauer Menge, spektakulär günstiger TKP, spektakulär günstige Klicks. Die Conversion Rate ist ein bisschen niedriger als in früheren Kampagnen, aber dadurch, dass wir die Leute durch den niedrigen TKP so günstig erreichen, bleiben trotzdem sehr viele Leads hängen. Viel mehr als in früheren Kampagnen. Alle freuen sich. Da tatsächlich auch wieder Vertrieb, in dem Fall Vertriebscontrolling, der Spielverderber. Der Vertrieb freut sich nämlich auch über die Leads. Das Vertriebscontrolling warnt und sagt, was ist denn hier mit unseren Deckungsbeiträgen los? Und wenn wir uns das genau angeschaut haben, haben wir gesehen, die Leads bringen gar nichts, weil zum einen sind das Kunden, die größtenteils abgelehnt werden in der Schufa, die die Bonität gar nicht haben. Und auf der anderen Seite, die überhaupt abrufen, die rufen richtig wenig Wert ab. Wir haben mit denen ordentlich Trouble gehabt. Schufa war vielleicht wackelig. Wir mussten intern diskutieren. Nehmen wir die überhaupt, dann kriegen die einen Vertrag und dann rufen sie nur ganz wenig ab. Hoher Overhead-Aufwand, viel Aufwand pro Kunde, wenig Umsatz pro Kunde. Der Kundenwert ist hier tatsächlich pro Antrag, pro Lead um 70% gesunken, sodass die Kampagne unterm Strich nicht mal einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaftet hat, obwohl der Return on Ad Spend, wenn man es an Leads sieht, erstmal super aussieht. Insofern können auch Leads nicht hinreichend tief im Funnel sein. Hier hat die DSP eigentlich alles richtig gemacht. Sie hat auf ihr Ziel Leads spektakulär gut optimiert. Wenn Leads die einzige Info ist, kann man den Algorithmen das nicht mal vorwerfen. Da wäre es aber wesentlich sinnvoller gewesen, CRM-Metriken mit drin zu haben. Wenigstens sowas wie ein Warenkorbwert. Wie groß ist der Kredit, der Leasingkredit, der hier angefragt wird? Und eine Art Freischaltemetrik, wie bei Online-Händlern zum Beispiel eine Retourenquote oder hat jemand ein Double-Opt-In gemacht? Beim Newsletter hätte man hier sagen können, ist der überhaupt freigeschaltet worden? Irgendeine Anbindung ins CRM oder in Vertrieb gab es aber auch hier nicht. Es war halt wieder die Strecke eigentlich an den Grenzen des Marketing geendet, so dass erst wirklich nach Millionen gemerkt wurde, dass diese Leads ruinös sind.
Ja, aber das passt ja super zu dem
Gegensatz zum man kann im Gegensatz zu dem vorigen Beispiel nicht mal sagen, die Algorithmen waren blöd. So, bei den vorigen muss man echt sagen, ja, so intelligent war die KI dann nicht, jetzt mit Tinder und Co. Hier muss man sagen, eigentlich hat der Hund brav sein Stöckchen apportiert, haben die super gemacht. Aber wenn man den Hund darauf dressiert, den Polizisten ins Bein zu beißen, macht er das auch super. Insofern also die Frage, womit trainiert man hier die Algorithmen?
Genau, und das geht dann wahrscheinlich auf das vorvorherige Beispiel, nämlich in dem Roundtable vor uns, wo es ja darum ging, Silos einzureißen. Und hier geht es um das größtenteils in den Unternehmen immer noch bestehende Silo zwischen Vertrieb einerseits, Marketing andererseits, beziehungsweise hier ganz konkret zwischen CRM, also wirklich die Frage Kundenmanagement, Kundenbindungsprogramme, das Wissen über einen Kundenwert, das Wissen über eine Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde einen bestimmten Wert erzeugt, wenn er einmal sozusagen als Lead anklopft. Und die Schwierigkeit war ja offenbar die, dass anders als im ersten Fall, wo die algorithmischen Regeln dazu geführt haben, dass Nutzer gezwungen wurden, Werbemittel wegzuklicken, was zu Fehlklicks führte, hat man hier sozusagen nach den falschen Nutzern Ausschau gehalten. Das heißt, man hat Nutzer herangeholt, die ein Interesse an dem Produkt oder an dem Service in dem Fall hatten, die aber sozusagen das Geschäftsmodell gar nicht unterstützt haben. Und damit meine Frage, das heißt, das Thema, ob Lead die richtige Kennzahl, die richtige Steuerungsgröße ist, hat auch sicherlich was mit dem Geschäftsmodell zu tun. Weil nochmal zurück zum ersten Beispiel, wenn ich eine Autoreparaturkette bin und ich mache Terminabfragen, als Lead, ja, also ich gehe nicht auf Klicks, sondern ich gehe auf Leads, da kann ja wahrscheinlich nicht mehr viel schief laufen. Oder könnte es sein, dass Leute Termine blockieren und sie dann nicht machen? Ja, schon, aber ich glaube, ein Termin ist wahrscheinlich in jeder Autowerkstatt erstmal ein potenziell guter Termin, während bei einem Finanzdienstleister ein Lead durchaus ein echt fauler Apfel sein kann.
Prinzipiell ja, wobei auch da eine Anbindung an CRM, also eine Einbindung damit auch vom Vertrieb und vom Controlling immer Sinn macht. Das klingt jetzt wie so typisches Berater-Blabla, so nach dem Motto, man braucht immer noch mehr Daten und immer noch komplexer machen, weil je komplexer das Projekt, desto wichtiger Berater. Ist aber wirklich meine Erfahrung, dass auch so in solchen B2B-Kontexten Leads nicht schützen vor solchen Fehlsteuerungen. Wir haben das beim großen Kunden im Handwerk erlebt, dass der zum Beispiel komplett aufgehört hat in dem ganzen Universum von Ex-Facebook, jetzt heißen sie ja Meta, wie die Klowand, habe ich neulich bei dir auf LinkedIn gesehen. Die haben völlig aufgehört, in diesem Umfeld zu schalten, weil die Leads, die dort wirklich Termine machen, wo der Handwerker dann vor Ort kommt, Begehung macht und ein Angebot schreibt, in der Regel für so kleine Projekte sind und so eine niedrige Beauftragungsquote haben, dass sich da die Anfahrt kaum lohnt. Also selbst da ist ein Termin nicht immer gut. Selbst da macht es mehr Sinn, wenn man ermittelt, zumindest nach hinten raus, was bringt uns ein bestimmtes Werbemittel. Das ist dann schwierig, das in eine DSP oder so reinzubringen, weil dann die Handwerker vor Ort das erfassen müssen. Also mit der Komplexität bringt man sich um, wenn man es automatisieren will. Was man ja aber machen kann, ist das zumindest regelmäßig auszuwerten für sich im Betrieb, um dann zu sagen, was sind quasi Kanalfaktoren und zu sagen, in der DSP auch oder auf einer beliebigen Plattform, wo man Werbung automatisiert ausspielt, von vornherein bieten wir praktisch so und so viel Prozent weniger für alles aus dem Meta-Universum oder wir blacklisten bestimmte Plattformen, weil wir einfach die Erfahrung machen, nach hinten raus im Vertriebscontrolling, das sieht alles toll aus, aber es bringt uns nichts.
Okay, das heißt, sozusagen die Krux hier ist die des Nachdenkens, was man ja vorher machen muss. Sprich, man muss sich vorher sehr klar werden, was sind meine Ziele, über welche Kennzahlen und Maßnahmen kann ich die Ziele bestmöglich unterstützen und wie kann ich mögliche Risiken im Sinne von Fehlsteuerungen algorithmischer Natur, wie kann ich die ausschließen oder zumindest begrenzen. Kurze quasi Appell in die Zuhörerschaft und Zuhörerinnenschaft. Es können sehr gerne natürlich Fragen gestellt werden, die wir super gerne sofort aufnehmen, sofern sie passend sind und dann auch versuchen zu beantworten. Ansonsten, Jan, wir haben jetzt zwei Arten von Fehlsteuerungen kennengelernt, nämlich die eine mit zu große Klickfixierung, ein Thema, was im Online- und im Digitalmarketing wirklich schon sehr alt ist, was aber durch algorithmische Vorgehensweisen sozusagen neue Brisanz gewonnen hat. Das andere, das Thema Lead, hast du, denke ich, sehr anschaulich dargestellt, dass in dem Moment, wo ich keine Informationen aus dem CRM-System habe, nicht einschätzen kann, wie wertvoll ein Lead ist, dass ich immer das Risiko laufe, ihn zu teuer einzukaufen, auch wenn er vermeintlich günstig ist. Im Zweifel ist er am Ende teuer und kostet mich, statt mir Geld zu verdienen. Was haben wir denn noch so an schönen Beispielen? Ich hätte auch noch eins beizusteuern, wenn du magst.
Du hast das. Ich wollte gerade dich bei deinem Wort nehmen, weil du den Bogen geschlagen hattest. Man muss sich vorher genau überlegen, was man will und wie man das misst. Und genau da liegt ja oft auch der Hase im Pfeffer. Nicht alle wissen, was sie wollen. Das sollte eigentlich die am einfachsten zu beantwortende Frage sein, aber jeder, der hier in einem größeren Unternehmen, komplexen Unternehmen arbeitet oder mit größeren, komplexen Unternehmen arbeitet, weiß vermutlich ein Lied davon zu singen, wie untrivial die auch zu beantworten ist. Aber nehmen wir an, wir haben ein großes Unternehmen, das hervorragend weiß, was es erreichen will und in ganz vielen Arenen unterwegs ist damit, viele Töpfe auf dem Herd hat. Dann muss es ja auch in der Lage sein, zu messen, was kommt aus welchem Topf jetzt an Dampf raus. Das sollte doch eigentlich ganz einfach sein, oder Christian?
Sollte. Und das ist sehr schön, weil es gibt sozusagen im digitalen Marketing häufig das Transparenzparadox. Sprich, eigentlich groß geschrieben, habe ich viele Möglichkeiten, Transparenz zu erzeugen, eine höhere, vielleicht bessere Transparenz als in den klassischen Medien, nicht digitalen Medien. Aber wir erleben immer wieder, dass dem nicht so ist. Und das ist zum Teil quasi selbst verschuldet, weil digitale Medien sich einer gewissen Transparenz entziehen und gar nicht, weil da irgendwelche Machenschaften im Hintergrund laufen, sondern weil es in den technischen Systemen liegt.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Bring mal ein Beispiel mit. Du hast es hier dankenswerterweise schon aufgerufen. Es geht um internationalen Pharmakonzern. Die sind in über 60 Ländern der Welt aktiv, auch mit Marketing aktiv und steuern ihr digitales Marketing technisch zentral. Was meine ich damit? Sie haben technisch einheitliche, übergeordnete Instanzen, das heißt Ad-Server einerseits, DSPs andererseits und auch Ad-Verification-Systeme als drittes. So, und jetzt hast du für jede digitale Kampagne, unabhängig davon, welche Werbemittel du einsetzt, hast du schon mal diese technischen drei Instanzen. Du hast den Ad-Server, der bespielt wird, der vergibt für jede Ad-Impression, jede einzelne vergibt eine ID. Du hast eine DSP in dem Moment, wo du programmatisch arbeitest, und das tun sie sehr, sehr stark und zunehmend stark, wird auch dort über die DSP eine ID vergeben. Natürlich eine andere als diejenige des Ad-Servers, weil das sind ja zwei unabhängige Systeme von unabhängigen, unterschiedlichen Anbietern. Und du willst eine Transparenz darüber bekommen, ob deine Ad-Impression sichtbar ist, ob sie wirklich von einem Menschen auch gesehen wurde und nicht von einer Maschine, also ob da vielleicht Betrug dahinter liegt, ob sie brand-safe ist, wie lang sie sichtbar ist, welchen Flächenanteil sie hat. Also machst du Ad-Verification. Ein drittes System, wieder unabhängig, eine weitere ID. Das heißt, jede Ad-Impression kriegt drei unterschiedliche IDs, die allerdings nicht vom Werbungtreibenden vergeben werden, sondern eben individuell von den jeweiligen Systemen. Sollte erstmal unproblematisch sein, weil diese IDs haben alle eine technische Begründung, haben eine funktionale Begründung, erfüllen ihren Zweck. Die Schwierigkeit ist die, dass wenn ich dahinter für mein Kampagnen-Tracking und Controlling Reporting aufsetze, zum Beispiel hier sehr modern gemacht mit einem Dashboard, wo sämtliche Informationen für die einzelnen Ad-Impressions reinlaufen, stelle ich plötzlich fest, dass ich einen hohen Anteil von Ad-Impressions habe, die ich nicht sauber zuweisen kann, weil die IDs nicht sozusagen sich sinnvoll ergänzen. Das ist hier dargestellt durch diese im Grunde Datenbank mit vielen Puzzlestücken, die nicht ineinander greifen. Und bei dem Kunden war es tatsächlich so, das ging so fast an 25% Ad-Impression, was in Summe Milliarden sind, wirklich Milliarden, die nicht aufgelöst, die nicht zugewiesen werden können, die sich damit komplett der Transparenz entziehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, wenn das sich sozusagen gleich verteilt, wenn das über alle Buchungsformen, über alle Länder, über alle Produkte, über alle Kampagnen immer diese roundabout 25% sind gleich verteilt, dann könnte man vielleicht Auge zu damit noch leben. Aber wer weiß, vielleicht verteilt es nicht gleich. Vielleicht ist es bei bestimmten Werbeformen, bestimmten Vermarktern, bestimmten Buchungsarten, wie auch immer, ist es überzufällig oder ja, so. Und das ist tatsächlich eine Krux.
Krass, das lückenlose Reporting war trotz bzw. wegen eines zeitgemäßen Ad-Tech-Stacks nicht möglich. Heißt, im Umkehrschluss, früher vor dem Technologie-Overkill wäre es im Zweifel möglich gewesen, in diese Daten reinzugehen und die Sache manuell noch zuzuordnen. Und jetzt stehen sie vor einer Blackbox, oder kann man da ansetzen? Was kann man tun, um die Blackbox etwas transparenter zu machen?
Ja, die Box ist ja nicht komplett black, aber in ihrer Box ist eine Blackbox. Also schon richtig. Genau, und Lösungsansatz, an dem wir auch nicht unbeteiligt waren, wir haben ihn also konzeptionell und dann auch technisch nachher umgesetzt, war der, klingt erstmal widersprüchlich oder kontraintuitiv, war aber tatsächlich die einzig mögliche Lösung, eine weitere ID, die vierte ID. Ja, genau. Aber entscheidender Unterschied dieser vierten ID, die ist jetzt nicht besser oder schicker oder bunter als die anderen. Das ist der entscheidende Unterschied. Sie wird vom werbungtreibenden Unternehmen selber vergeben nach dessen Regeln. Das heißt, das Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, das automatisiert, logischerweise automatisiert, eine semantisch sinnvolle ID, in der zum Beispiel drinsteht, aha, in welchem Markt läuft diese Kampagne, für welches Produkt ist diese Kampagne, wie heißt denn diese Kampagne, also nach einer numerischen Klassifikation, ist sie programmatisch, hat sie bestimmte Zielgruppenmerkmale und so weiter und so fort, wo diese Informationen in eine ID geschrieben wurden, bevor die Kampagne startet. So, und diese ID wird dann tatsächlich an jede Ad-Impression drangeklebt. Das ist die führende ID für das Unternehmen. Nach der wird nachher auch das Dashboard befüllt. Und schwupp, ist man von 74% Transparenz auf 100% Transparenz gekommen. Und unser Ansprechpartner kundenseitig hat gesagt, das hat ihnen 20% Geld gespart. Also Mediageld wieder reingeholt, weil sie plötzlich gesehen haben, wo es klemmt, wo sie ja entsprechend optimieren konnten. Und das Ding wurde in 65 Ländern eingesetzt innerhalb kürzester Zeit. Es war also eine Ergänzung zum AdTech-Stack, wo er schlicht und einfach noch eine Lücke hatte. Aber das muss man auch erstmal erkennen. Und das ist im Grunde nur dadurch erkannt worden, dass wir mehrere Kampagnen minutiös mit sehr viel händischer Arbeit durchleuchtet haben. Ansonsten wäre das eigentlich niemandem wirklich aufgefallen. Weil das muss ich auch noch dazu sagen, was das Dashboard angeboten hat, beziehungsweise eigentlich selbstständig fast gemacht hat, war die nicht identifizierten IDs einfach nicht darzustellen. Das heißt, dass dort 24% nicht identifiziert waren, konnte man gar nicht im Dashboard erkennen. Es war also so, wie ich es hier dargestellt habe, falls jemand das erkennen kann, dass es da so ein Tortenstück gibt, wo ein Fragezeichen drin ist. Das ist nicht richtig, das ist hier nur symbolisch. Das Dashboard hat die 24% einfach verschwiegen. Und das ist eben auch eine Krux, wo man aufpassen muss, dass bestimmte Reporting-Systeme nicht bestimmte Dinge einfach unter den Tisch kehren, weil sie nicht zuordnen können. Das ist, manchmal ist das als Default eingestellt. Also auch hier hat man sozusagen im High-End-Bereich Tücken und Risiken, auf die man anfangs überhaupt nicht kommt, die man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann.
Es sind aber aus meiner Sicht zwei wichtige Dinge, die da drin stecken. Zum einen dieses Thema, es braucht menschliche Kontrolle im Sinne von, wir geben Kriterien vor, an denen sich die verschiedenen Tech-Stacks und Systeme orientieren müssen und wir schauen, ob die auch eingehalten werden. Nur so fällt ja auch auf, fällt was unter den Tisch, ist was nicht zurückverfolgbar. Auf der anderen Seite, das hattest du so en passant erwähnt, die verschiedenen Ursprungssysteme, die haben ja auch schon Metriken, die vielleicht gleich heißen, aber nicht unbedingt gleich sind. Das führt ja nicht nur zu einem Kauderwelsch bei den IDs, sondern das führt oft auch innerhalb von DSPs oder von Dashboards zu Daten, die einfach falsch integriert werden. Das sehen wir häufig von extrem teuren High-End DSP-Verification-Wettersystemen bis runter deutlich bürgerlicher irgendwo in Power BI oder Tableau. Es werden Sachen dargestellt, die sehen toll aus in Dashboards, da fließen aber Input-Daten rein, die nicht zusammengehören. Räumliche Daten auf Postleitzahlebene, räumliche Daten auf Landkreisebene werden zusammengematscht. Oder es heißen zwei Metriken Klicks. Die eine Metrik ist aber ein Klick bei Facebook und bei Facebook wird der Klick aufs Bild auch schon gewertet als Klick im Post oder überhaupt der Klick auf den Post ist noch nicht der Klick auf den Link. Bei Google ist der Klick auf den Link. Und im Newsletter ist der Klick schon der zweite Klick, den jemand gemacht hat. Nämlich der hat erst den Newsletter geöffnet und dann hat er einen Klick gemacht. Wenn das alles in meinem Dashboard oder in meinem führenden Steuersystem als Klick gewertet wird, dann kann da nichts Vernünftiges rauskommen. Dann habe ich so eine Pseudotransparenz. Dann sieht es so aus, ich habe alle Klicks erfasst, aber die sind nicht annähernd nach der gleichen Definition und haben eine ganz unterschiedliche Wertigkeit. Wenn ich die dann gleich bewerte und sage, das ist der Wert, den wir einen Klick zubilligen wollen, dann habe ich ein Problem. Das heißt, auch da müssen wir reingehen und sagen, was darf überhaupt automatisch integriert werden?
Ja, gut, das, was du sagst, Jan, ist völlig richtig, ist aber aus meiner Sicht insofern für Fortgeschrittene, womit ich jetzt gar nicht meine, dass es nur etwas für große Unternehmen ist, überhaupt nicht, sondern eher etwas für Ambitionierte, die es auch in kleinen Unternehmen geben kann, weil die Krux daran kann ja genau die sein, dass man lange Zeit mit Kennzahlen gearbeitet hat, die die Neigung hatten, immer sehr groß zu sein. und dadurch schön auszusehen. So, und wenn ich mal hingehe und sie sauber definiere und mit anderen ähnlichen Kennzahlen angleiche, kann es ja durchaus passieren, dass das um ein Drittel oder sogar noch mehr schrumpft. Ja. Und dann bin ich eventuell in der Bredouille. Da brauche ich schon ein Standing oder eine gewisse Chuzpe, um zu sagen, das, was wir vorher gemacht haben, war nicht richtig, jetzt machen wir es anders. Die Zahlen sind nicht mehr so toll, wie sie vorher aussahen, aber jetzt sind sie korrekt. Und das erleben wir in vielen Unternehmen, dass der Mut oder die Idee, das zu tun, dann begrenzt, ist ganz klar.
Aber da sehe ich einen krassen Unterschied halt zwischen Reporting oder sagen wir Marketing Controlling auf der einen Seite und Marketing Automation auf der anderen Seite. Weil im Reporting spielen solche politischen Aspekte immer eine Rolle. Ich kann nicht vor meinen CEO treten und sagen, Herr Brühe, wir haben jetzt mal irgendwie ein bisschen bessere Definition im Analytics und leider die ganzen Kennzahlen aus dem letzten Jahr, wir haben die mal korrigiert. Eigentlich war das alles unterdeckend. Also kann ich machen, aber da brauche ich vorher einen soliden Helm auf dem Kopf. Das ist aber eine Sache, da vertrete ich als Mensch in meinem Unternehmen was, möchte Budgets verteidigen oder Budgets an Land ziehen. Da ist ein Mensch dazwischen, der eine eigene Urteilsfähigkeit hat und da verschiedene Kriterien, zum Beispiel seine eigene Karriere, mit einbezieht. Wenn ich aber automatisiere und ich sage, hier, DSP-Ad-Server optimiere auf XY, und die Daten sind nicht sauber zugeordnet, dann trifft er ja Entscheidungen nur auf Basis dieser Daten. Und wenn ich dann mich scheue, die Kennzahl anzupassen, auch wenn die danach schlechter aussieht, dann schmeiße ich effektiv gutes Geld schlechtem Geld hinterher und belohne dafür auch noch meine algorithmischen Wow-Wows. Ich trainiere die eigentlich darauf, noch mehr gutes Geld hinterher zu werfen. Und da, das ist der Unterschied, wenn man komplett automatisiert. Wenn ich mir im Reporting in die Tasche lüge, dann kann das manchmal taktisch hilfreich sein. Wenn ich mir in einem automatisierten Marketingkette irgendwo in die Tasche lüge, dann kostet mich das richtig viel Geld, weil ich dann die Algorithmen im Grunde falsch trainiere.
Und das finde ich jetzt spannend. Das heißt, du plädierst für Kennzahlzwillinge. Das heißt, eine und dieselbe Kennzahl einmal korrekt definiert in der Automatisierung und dann eine ganz ähnliche Kennzahl, aber dann doch leicht anders fürs Reporting?
Seien wir doch mal ehrlich. Also was in einer DSP passiert, das checken ein paar Techies, aber da kommt kein Aufsichtsrat, kein Vorstand und auch keine externe Marketingzeitschrift drauf. Das kriegt keiner zu sehen, außer den Leuten, die im Maschinenraum sind. Dementsprechend ist es prinzipiell möglich zu sagen, ich habe dort ein viel härteres, viel rigideres Set an KPI, viel realistischere Annahmen als das, was ich nach draußen gebe, womit ich zu irgendwelchen Marketing Awards ziehe, womit ich zum Vorstand ziehe. Ich will dazu nicht aufrufen. Ich bin immer der Meinung, ehrlich wert am längsten. Aber wenn der Grund ist, das können wir, diese Wahrheit können wir unserem Board oder so nicht zumuten, dann ist mein Plädoyer immer, mutet wenigstens euren Algorithmen zu, kriegt ja keiner mit. Aber dann werden auch die KPI, die man dem Board vorstellen kann, besser.
Ja, guter Ansatz, interessant, muss ich mal drüber nachdenken. Die harte, reale, algorithmische Welt, die härteren Regeln unterworfen wird als die menschliche, wo man eben noch Nebenziele hat, die den Algorithmus nicht interessieren.
Ja. Das muss man machen. Also wer seinen Algorithmus liebt, der züchtigt ihn. Anders geht das gar nicht, denn ein Mensch hat Urteilsfähigkeit, ein Algorithmus, der muss die erst lernen und vor allem, wenn ich mich auf die Urteilsfähigkeit eingekaufter Algorithmen verlasse, zu sagen, hey, geil, Google bietet mir ja schon dies und folgende DSP bietet mir das, oh, da habe ich immer einen Zielkonflikt. Also ich meine, Google hat im Zweifel immer das Interesse, die Spendings auf seiner Plattform zu optimieren, selbst wenn das für den Kunden nicht die optimale Allokation ist. Will ich dem wirklich meine Allokation so anheimgeben? Schwierig. Also wenn, dann bitte halbwegs neutrale Algorithmen, die wirklich nach meinen Regeln tanzen, denen muss ich aber alles beibringen. Das ist dann wie ein kleines Kind. Das kann alles lernen, aber ich muss halt damit anfangen. Und wenn ich dem kleinen Kind von vornherein beibringe, blau heißt grün, weil es für mich vielleicht einfacher ist im Datenhandling oder weil ich es besser meinem Chef vermitteln kann, dann wird dieses Kind durch die Welt laufen und alles blau-grün klassifizieren. Das rächt sich. Das fängt nicht irgendwann an zu sagen, hey Alter, was hast du mir denn beigebracht? So schlau sind die Algorithmen noch nicht. Insofern muss man da einfach schonungslos ehrlich mit sich sein und viel rigoroser auch in seinen Definitionen, wenn man nicht nur in der Analyse automatisieren will, da ist ja immer noch ein Mensch dazwischen, sondern wirklich in der Ausspielung, in der Schaltung, in den Werbemitteln.
Na super, dann freue ich mich schon auf ein Buch von dir, Jan. Aufzucht, Hege und Züchtigung von Algorithmen. Das wird bestimmt ein Bestseller.
Das soll bitte die KI für mich verfassen.
Ja, genau, das wird dann noch besser. Mit Blick auf die Uhr, wir haben noch eine Viertelstunde und ein bisschen Puffer sollten wir lassen, auch für Fragen, die es eventuell dann doch noch gibt. Wir haben, glaube ich, als nächstes eine zusammenfassende Folie, wo wir sozusagen das geronnene Wissen aus deiner und durchaus auch meiner Beratungstätigkeit mal in 5 oder 6, ich weiß es gar nicht, Thesen gepackt haben. Ich glaube, 5 sind es. Es sind keine Gebote, sondern es sind Thesen. Oder?
Sehen alle was? Ich habe gerade ein...
Nee, wir bleiben noch bei dem dritten. Wir sind immer noch im Bermuda-Dreieck, optisch zumindest.
Die Bildschirmübertragung wurde pausiert. Ich kann aber hier irgendwie... Ich starte sie mal neu. Bildschirm übertragen. Okay. Übertragen.
Du solltest doch wieder dazu übergehen, deine Telefonrechnung zu zahlen, Jan. Ah ja, okay, wunderbar. 5, hatte ich doch recht.
Das habe ich automatisiert mit diesen Überweisungen.
Sehr schön, sehr schön. Also, ich schlage mal vor, wir machen das mal wechselseitig. Ich schnappe mir mal die erste, ich schnappe mir mal das K. Und ich merke auch gerade, dass wenn man die Großbuchstaben mal am Anfang zusammenführt, kommt nicht wirklich was Sinnvolles rum. Kfurü ist nicht so klasse, aber egal. Kampagnen vom Ende des Wandels aussteuern, ja, das ist im Grunde das, was wir ja eingangs diskutiert haben mit dem Werkstattbeispiel und was durchaus auch eine Rolle gespielt hat, wenn nicht die entscheidende, bei dem folgenden Beispiel mit den Leads, also tatsächlich sich vor Augen zu führen, dass wenn ich meine Kampagne mit Metriken aus dem oberen Teil des Funnels steuere, dass das richtig in die Hose gehen kann, weil Klicks im Zweifel nicht aussagekräftig sind. Ich denke, das hast du mit dem Beispiel, Jan, wunderschön plastisch illustriert. Oder auch andere Reichweiten und ähnliche Kennzahlen eventuell nicht sinnvoll sind. Und auch Effizienzkennzahlen, wie zum Beispiel niedriger TKP, mag sein, dass das hilfreich ist, kann aber auch genau das Gegenteil bedeuten. Also tatsächlich immer den Gesamtfunnel im Auge haben und vom Ende her steuern, nämlich von der Frage, was will ich erreichen? Habe ich ein bestimmtes Markenziel, was in der Mitte des Funnels vielleicht liegt, zum Beispiel Sympathie steigern oder ähnliches? Oder habe ich ein echtes Vertriebsziel, eine Antragsstrecke zu befüllen oder ein Produkt zu verkaufen? Das ist das Ende des Funnels und von dort muss ich mich vorrobben zu dem Anfang des Funnels, um die Kampagne sauber steuern zu können. Ansonsten laufe ich Gefahr, mit oder ohne Marketing Automation Amok zu laufen, beziehungsweise dass meine Kampagne Amok läuft. Das zum Ersten. Zum Zweiten, was hast du da uns zu bieten mit dem Silo-Übergreifenden, was ja Thema des Talks zuvor war?
Wir haben vergessen zu sagen, dass wir es mit einer Auktion beenden. Wir sind jetzt beim ersten, beim zweiten und bis wir zum dritten kommen, müssen Sie Ihr Gebot abgeben. Okay. Wenn es darum geht, wo ist das Ende des Funnels, dann stöhnt die erfolgreiche Marketing-Automation immer tiefer, 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 denn man kann da wirklich nicht tief genug reingehen. Entschuldigung für das eklige Bild, jetzt habt ihr es alle in den Köpfen hängen. Aber Leads sind oft nicht tief genug. Ich weiß, das ist in den meisten Unternehmen ein Riesenproblem, irgendwelche Daten in Hinsicht CRM oder Customer Value zurückzukriegen oder Branddaten mit einzubeziehen, wenn man zum Beispiel parallel Service macht. Aber versucht es, bitte versucht es in eurem eigenen Sinn, denn die Algorithmen sind ja lernfähig und die können richtig gut arbeiten, aber nur, wenn man ihnen beibringt, was für uns ein gutes Ergebnis ist und für fast jedes Unternehmen ist ein gutes Ergebnis der gute Kunde und nicht irgendein Kunde. Aber ich hatte Brand auch schon erwähnt. Wir haben hier nicht nur ein Vertriebsthema und auch selbst bei Vertrieb haben wir immer auch noch ein Markenthema. Ich kenne jemanden, der für ein Unternehmen steht, das das sogar im Namen hat. Christian, dein Thema. Zum dritten.
Zum dritten, ja, genau. Wechselwirkung zwischen Marke und Vertrieb ist ein sehr spannendes Thema, was leider viel zu häufig vernachlässigt wird, weil viele glauben, das ist sozusagen nicht herausfindbar ist, nicht destillierbar, nicht erschließbar. Tatsächlich aber, und das ist inzwischen ja bei vielen angekommen, ist die Gefahr die, dass wenn ich zu sehr auf den Vertrieb schaue, zu sehr vertrieblich aktiv werde, dass die Marke darunter leidet, weil in der vertrieblichen Kurzfristigkeit ich Marke nicht aufbaue, sondern sie eher ausplündere. Und umgekehrt, dass wenn ich die Marke aufbaue, dass der Vertrieb sozusagen Rückenwind bekommt, dass die Marke dem Vertrieb Schub gibt. Das zu quantifizieren ist möglich, aber ja, nicht einfach, das muss man schon sagen. Es gibt jetzt nicht die eine glückliche Kennzahl oder Formel, mit der man das erschließen kann. Man kann es aber erschließen. Und wenn man diese Wechselwirkungen einmal für sich herausgefunden hat, dann ist das wunderbar, weil man darüber dann tatsächlich eine Vereinigung, eine gemeinsame Plattform hinbekommt zwischen Marketing und Markenverantwortlichen und wirklich den Vertriebsverantwortlichen, die dort sich die Hand reichen können und feststellen, wunderbar, wenn du das eine machst, habe ich was davon, wenn ich das andere mache, hast du was davon. Aber es erfordert eben letztendlich den zweiten Schritt, den du schon erwähnt hast, dass die Bereitschaft zu einem siloübergreifenden Arbeiten und es erfordert eine ein Investment, durchaus auch ein intellektuelles Investment in die Frage, kann ich diese Wechselwirkungen ermitteln?
Das sind das Wechselwirkungen wert, ne? Weil wir haben kürzlich im Projekt einen Punkt gehabt, dass der Hebel von Marke auf Vertrieb wirklich im Bereich war, 33% niedrigere Kost per 1.000 Euro, die man mit dem Kunden verdient. Wenn ich so einen Hebel habe und ich gebe insgesamt ein paar Millionen aus für Marketing, dann ist der Aufwand für so eine Modellierung ja im Zweifel relativ schnell wieder drin, weil wahrscheinlich reden wir hier nicht über Millionen.
Oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Das sind Dinge, die kriegt man vierstellig oder niedrig fünfstellig hin. Und sie sind deshalb sinnvoll und notwendig, weil sie ja zum vierten Punkt überführen, nämlich den Regeln. Wenn ich die Wechselwirkungen nicht kenne, kann ich auch nicht die dafür notwendigen oder daraus folgenden Regeln aufstellen, sondern dann ist mein Regelset limitiert und da wolltest du bestimmt noch was zu sagen zu den Regeln für automatisierte Ausspielungen.
Im Grunde haben wir das, glaube ich, vorhin schon gut diskutiert, als es um Tinder und Konsorten ging. Ich brauche Leitplanken. Wenn ich den Algorithmen erlaube, meine Werbemittel aus Modulen zusammenzusetzen, dann muss ich mir vorher den Aufwand machen, händisch mit eigenen Mitarbeitern, die ein bisschen Sensibilität auch für die Marke haben, alle möglichen Kombinationen durchzuspielen und zu schauen, ist da irgendwas bei, was uns wehtun kann? Und wenn es darum geht, wo kann man ausspielen und die Automatisierung wird, also die Mediaschaltungen werden automatisch alloziert, da muss ich klare Regeln setzen. Also ich sehe das zu meinem Entsetzen immer noch recht häufig, dass da sehr breit rangegangen wird und nur nach Zielgruppe geschaltet wird und dann sollen die Placements automatisch alloziert werden, dass da Unternehmen wirklich noch wie die ersten, die Ende der Nullerjahre solche Fehler gemacht haben, auf irgendwelche Neonazi-Porno sonst wo Seiten ausgespielt werden und das gar nicht wissen, weil sie nicht ordentlich geblacklistet haben oder weil sie nur gesagt haben, eben halt erreiche irgendwie diese Altersgruppe, dieses Geschlecht in einem konsumwilligen Umfeld. Ja, das ist ein breites Feld und nicht unbedingt das, wo man überall präsent sein möchte. Das leitet letztendlich zum letzten Punkt über. Ich will natürlich wissen, wo ich präsent war. Christian, ich denke da an diese Super-ID. Über sowas muss das doch gehen, festzustellen, wo jetzt eigentlich was in welcher Kombination ausgespielt wurde.
Ja, genau. Also ich brauche eine Transparenz darüber, wo ich sozusagen werblich und marketingtechnisch stattgefunden habe. Je systematischer ich das tue, desto besser kann ich es dann auch wirklich fundiert auswerten, vollständig und eben auch automatisiert auswerten und daraus wiederum Erkenntnisse gewinnen, die ich dann wieder überführen kann in drittens und viertens, nämlich weitere Wechselwirkungen, die ich vielleicht dann im Detailbereich feststelle, zwischen Marke und Vertrieb. Also wenn ich erkennen kann, wie hat die Marke in welchem Umfeld stattgefunden, kann ich da wieder Ableitungen draus treffen. Und ich kann wieder neue Regeln erstellen. Das heißt, wir kommen da schlicht und einfach, und das ist ja nichts Neues, das wird ja auch schon lange propagiert, in einen Regelkreislauf, wo ich tatsächlich Dinge ausprobiere, wo ich dann lerne und wo ich dann auf Basis des Gelernten optimiere und dann geht's wieder von vorne los. Das ist eine never-ending Story, die ich aber niemals allein den Algorithmen und den Maschinen und den Systemen überlassen darf. Das ist ja, denke ich, unser heutiges Credo.
Das ist eine wunderschöne Überleitung zu unserer letzten Inhaltsfolie, weil wir diskutiert haben, wie zeigen wir das in einem Bild? Denn es geht ja nicht darum zu sagen, nutzt diese Möglichkeiten nicht. Im Gegenteil, die sind ziemlich geil, wenn man die gut nutzt. Das Ding ist, wie ist es beim Piloten? Wie ist es beim autonomen Fahren? Es ist super, einen Autopilot zu haben und die meisten Flugzeuge fliegen inzwischen im Autopilot, selbst bei der Landung immer häufiger. In den USA ist es schon zum Sport geworden für Tesla-Fahrer, irgendwie auf dem Tablet fernzugucken, während das Auto von selbst fährt. Da wird aber auch immer mal wieder jemand bei geköpft. Das passiert bei Flugzeugen nicht, weil die Piloten Co-Pilot haben und Navigator und so weiter, die gleich gucken, so hey, 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 du hast hier deine Augen nicht auf der Straße und den Finger nicht am Knüppel. Es macht immer Sinn, den Finger am Knüppel zu behalten. So gut ist noch keine KI und keiner weiß, ob und wann sie so gut wird. Autopilot ist toll und wenn man ihn gut trainiert und gut ansetzt, dann macht er schon einen ordentlichen Job. Aber es muss immer ein menschlicher Pilot am Start bleiben, der nicht nur zum einen das Ziel setzt und den Kurs kontrolliert, sondern der auch regelmäßig eingreifen kann. Und das ist so dieser Titel, deswegen hatte da die Absatzwirtschaft das hier Fehlsteuerung auf Speed genannt, wo sich automatische Kampagnen dann oft verfestigen, weil die Leute sagen, ja geil, die Algorithmen machen das schon. Da kann ich jetzt ein bisschen auf gut Deutsch meine Eier schaukeln. Ich habe als Agentur ja meinen Retainer oder ich habe mein Budget als Marketingabteilung. Ich mache jetzt ein paar schönere Dinge, die Algorithmen sollen optimieren. Das funktioniert nur so lange, wie den Algorithmen jemand auf die Finger guckt und wie dem Pilot auffällt. Komisch, was das Tacho mir anzeigt, passt nicht mehr zu dem, was ich unter mir an Landschaft vorbeiziehen sehe. Irgendwie sind wir zu langsam geworden. Wenn der Pilot das nicht rechtzeitig merkt, fällt das Flugzeug runter. Siehe die Boeing-Geschichte.
Ja, du hattest gerade das schöne Stichwort Absatzwirtschaft genannt. Wenn ich das richtig in meinem Augenwinkel deute, sind die beiden PDFs, nämlich der Absatzwirtschaftsartikel und die Folien des heutigen Tages für die Teilnehmer auch zum Downloadbereich. Vielleicht wurde da auch schon fleißig zugegriffen. Wir haben noch knappe 3 Minuten und mir wurde signalisiert, ich sollte noch Zeit lassen für eine Frage am Ende.
Ja, genau. Wir haben eine Frage von einem Teilnehmer mit reinbekommen. Und zwar, als ihr gerade bei eurem Bermuda-Dreieck über Daten habt, kam die Frage rein, seht ihr denn die Zukunft, in der auch in Chrome nun die Third-Party-Cookies nicht mehr angeboten werden, da ja auch bei Firefox, Safari und Mobile schon Tracking-Einschränkungen Realität
sind? Danke, Erik. Riesenthema, da könnte man und sollte man einen eigenen Roundtable zu machen. Tatsächlich habe ich selber letztens auch ein Roundtable dazu gehabt. Vielleicht kurz vorab, auf dieses System, was ich dort mit der ID beschrieben habe, hat das keinen Einfluss, weil da geht es im Kern nicht um Cookies, die gesetzt werden, das ist eine andere technische Grundlage. Aber natürlich hat das Sterben der Cookies, was ja schon längst begonnen hat, was ja schon vor Jahren begonnen hat, also schon vor 10 Jahren war es so, dass 40% der gesetzten Cookies nach 4 Wochen schlicht und einfach weg waren, oder vor 12 Jahren inzwischen. Natürlich hat das einen massiven Einfluss. Es wird das, was wir hier diskutiert haben, befeuern, nämlich zum Beispiel über Modellierung, über Datenmodellierung, Wechselwirkungen zu erkennen, Schlüsse zu ziehen. Viele Dinge, von denen man glaubte, dass sie cookie-basiert automatisiert gelingen, wie zum Beispiel eine Attribution von Werbemitteln auf Wirkung, das wird so nicht mehr funktionieren. Die Frage ist, ob es jemals richtig gut funktioniert hat, kann man auch lange diskutieren. Da braucht man andere Ansätze und das sind genau letztlich, ohne dass ich da jetzt auf Zeitgründen ins Detail gehen kann, die Ansätze, die Jan und ich hier heute vielleicht nicht en Detail diskutiert haben, die wir aber angedeutet haben, also tatsächlich Datenmodellierung etc., die richtigen Kennzahlen.
Es geht auch viel weiter ins Behaviorale rein. Also wenn ich Cookies nicht mehr habe und damit nicht mehr irgendwie die einzelne User Journey tracken kann, dann brauche ich ein sehr gutes Modell, das mir sagt, wenn einer diesen Klick macht oder diese Suche eingibt, dann hat er mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das als nächstes Anliegen oder als nächsten Klick. Das heißt, ich muss Third-Party-Daten, die nicht cookie-basiert sind, sondern die verhaltensbasiert sind, in Aggregaten von Suchen, von Medien, von Werbeklicks, Werbeschaltung im Aggregat reinziehen und daraus wirklich verstehen, warum sich meine Kunden, meine Zielgruppen so verhalten, wie sie sich verhalten, so dass ich jemanden anhand seinem Verhalten klassifizieren kann. Das ist ein Riesenthema, ein super spannendes Thema, das aber jetzt den Rahmen sprengt. Da muss es aber natürlich hingehen, wie ziehen wir wirklich Verhaltensdaten im Aggregat rein, wenn wir nicht mehr den einzelnen User in seiner ganzen Journey meinen, verfolgen zu können.
Und wie setze ich als Werbungtreibender eine vernünftige First-Party-Strategie auf, also dass ich nicht auf Third-Party-Cookies angewiesen bin in dem Maße, sondern meine eigenen Kundendaten sozusagen aktiviere.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.